Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Konstantin Wecker in SWR1 Leute, einen schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Wir zeichnen die Sendung gerade auf. Ich habe mir auch sagen lassen, morgens mit Konstantin Wecker sei kein guter Ratschlag. Sie sind kein Morgenmensch.
Ja, nicht, wenn ich auf Tour bin. Wenn ich nicht auf Tour bin, bin ich durchaus ein Morgenmensch. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich werde jetzt dann nach Italien fahren für 3 Wochen und da könnte ich um 8 Uhr schon voll fit mit Ihnen reden. Aber bei Tournee ist es doch klar, man hat das Konzert bis 1 dauert, 2, bis man noch von der Bar dann wegkommt, ins Bett kommt, dann schläft man um 3 oder 4 und dann ist wirklich, also 9 Uhr früh geht dann nicht.
Wie lang ging es gestern Abend?
Gestern ging es, das Konzert ging bis 12, an der Bar waren wir noch bis 2 und dann geht man ins Bett. Also vor 2 kann ich nicht schlafen.
Ja, ist einfach ein anderer Rhythmus. Ja. Und das ja seit fast 50 Jahren, so lange stehen Sie auf der Bühne, wurden neulich ausgezeichnet mit dem Ehrenpreis des Deutschen Kleinkunstpreises. Prallt zum Preis irgendwann auch an einem einfach ab, weil es inzwischen so viele geworden sind?
Das ist so nett, weil Hermann Hesse hat irgendwann mal gesagt, irgendwann im Alter kommt so etwas wie, man wird erschlagen mit Preisen fürs Lebenswerk.
Und Lebenswerk klingt ja auch noch so, oh Gott, ja, man ist alt,
und dann
alt,
merkt
oder?
Man, dass man alt geworden ist. Aber in diesem Fall habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil das hat vor mir Dieter Hildebrand bekommen. Also der von mir unglaublich verehrte Dieter Hildebrand. Hans-Dieter Hüsch natürlich, mein großer Mentor und Lehrmeister.
Der den Preis gestiftet hat, die Glocke.
Und das sind so wunderbare Menschen, mit denen ich auch so viel zu verdanken habe. Da fühlte ich mich schon sehr stolz, muss ich sagen.
Wobei Sie den ja nicht zum ersten Mal bekommen haben. Sie haben ja 1977 diesen Preis schon einmal bekommen. Damals war es eben noch nicht der fürs Lebenswerk, nicht der Ehrenpreis. Und da hatten Sie gerade Ihren großen Durchbruch, das Album Genug ist nicht genug. Der Durchbruch mit der Ballade Willi. Willi hat im Laufe der Zeit immer wieder neue Formen gefunden. Bei der wievielten Version von Willi sind Sie heute?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist die 8., 9. Also ich habe wirklich nicht mitgezählt. Es ist schon so, dass ich immer wieder dann, wenn ich mich besonders aufgeregt habe, wieder mal mein Willi ausgegraben wurde, mehr oder weniger, und ich mich mit ihm wieder auseinandergesetzt habe. Dieser Willi hat natürlich ein sehr praktikables Prinzip. Ich kann auf Bayerisch wütend, sauer mit ihm reden.
Granteln. Ja,
granteln. Ich kann richtig granteln. Und es ist auch keine große Poesie. Ich muss mir keine Gedichte einfallen lassen, keine Gedichtform. Und ich spiele dazu einen Talking Blues am Klavier. Und das hat schon was, muss ich schon wirklich sagen. Es ist interessant, meine Kinder, die zwar beide in München geboren sind, die Buben, aber meine Frau ist eine Norddeutsche, also aus Bremen, reden kein Wort bayerisch. Und meine Kinder haben aber immer festgestellt, immer wenn ich grantig werde, dann werde ich bayerisch.
Wir reden über die große Ballade Willi, mit der Sie 1977 Ihren Durchbruch hatten. Und Sie haben gerade schon gesagt, der Willi, der ist immer bei Ihnen mit dabei. Er sitzt nämlich draußen vor der Tür. Eigentlich glaubte man, Willi ist der Freund, der von Rechtsradikalen erschlagen wurde. So ist es in der Version der Ballade. Was hat es mit Willi jetzt wirklich auf sich?
Nun, das ist ja auch fast. Es war eine Riesenschlägerei, es war eine Messerstecherei. Er hat eine große Narbe, die jetzt natürlich im Laufe der Jahrzehnte auch etwas kleiner geworden ist. Und es war fast so, als wäre er gestorben. Es war ein Riesenglück, er ist mein bester Freund, er lebt und er fährt weiterhin mit mir auf Tour. Also es ist sehr schön, dass
es ihn
noch gibt.
Können wir ihn gerade mal reinholen?
Wir können ihn gerne reinholen.
Ja? Willi, der eigentlich Günther heißt, und daraus ist die Ballade entstanden. Vielleicht können Sie uns gerade mal mitnehmen in die Situation, in die Schlägerei von damals.
Ja, diese Schlägerei von damals war eigentlich eine dumme Jungengeschichte. Ich hatte damals noch Kraft in mir, die Stärke. Hab niemanden gefürchtet, auch nicht diese 2, 3, 5, 8 Leute. 8 Leute waren es am Schluss, die sich dann auf uns gestürzt haben. Und dann haben wir immer noch gerauft, wie am Schulhof, in einer Kneipe in München. Und haben uns gar nicht gedacht, dass das so ausgehen würde. Aber die waren richtig aggressiv und am Schluss kam das Rasiermesser von dem einen.
Und man sieht es, glaube ich, hier auf der Backe.
Ja.
Das ist immer noch der Schnitt davon?
Das ist immer noch der Schnitt. Der wird auch nicht, wird mich begleiten.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie wirklich wieder fit waren?
Das war eigentlich gar nicht so schlimm. Nach 2, 3 Wochen war ich wieder aus dem Krankenhaus und dann wurden die Klammern entfernt und dann war ich wieder der ich heute bin.
Und dann hat Constantin Wecker mit etwas künstlerischer Freiheit daraus die Ballade Willi gemacht.
Die Ballade, wo er stirbt, genau.
Wie ging es Ihnen, als Sie die das erste Mal gehört haben?
Ich war ganz, ganz, ganz erschüttert. Also ich war kurz vorm Weinen. Das ging fast allen Leuten so. Aber mir ganz besonders natürlich, weil ich die Geschichte nochmal erlebt habe.
Und damit wurden Sie auch zur Stimme einer Generation. Ich glaube, so kann man das wirklich sagen.
Ja, ja.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Hat es Ihre Haltung in irgendeiner Weise bestärkt, verändert, entwickelt?
Bestärkt auf jeden Fall. Also die Haltung gegen rechts, gegen die Rechten, die es damals auch gab und immer gegeben hat eigentlich. Das waren diese Schläger und später waren es dann organisierte Rechte. Und da habe ich mich mit meinem Freund Constantin immer auch wieder engagiert dagegen.
Herr Wecker, was macht die Freundschaft zwischen Ihnen beiden aus?
Ja, zuerst mal muss man sagen, wir kennen uns wirklich seit unserem 12. Lebensjahr. Und das ist allein schon ein Glück. Jetzt sind wir fast 70.
Gymnasium.
Im Gymnasium, ja. Und sich so lang zu kennen. Wir haben noch zwei andere Freunde, die kenne ich sogar noch aus der Volksschulzeit. Und das ist ein großes Glück, dass sie noch leben. Viele sind uns natürlich auch weggestorben. Das ist so, wenn man langsam älter wird, dann bleiben eigentlich eben auf der Strecke. Und
Freundschaften werden dann umso wichtiger wahrscheinlich.
Und Freundschaften sind vor allem auch in einem Beruf, muss man jetzt mal sagen, wie dem meinen, dann schon auch Zeiten gibt, wo sehr viele Schleimer um einen rum sind. Und also gerade in den 70er, und 80er Neider. Jahren, Neider und Schleimer. Da waren dann schon ganz viele Leute, hey Conny, pass mal auf und das musst du so machen und so.
Gerade in dieser Münchner Schickeria, ja, in der Sie sich ja vielleicht dann auch bewegt haben.
Gar nicht so in der Münchner, es war interessanterweise auch viel in Hamburg, weil ich ja dort mit Polydor und mit der Ariola zu tun hatte und mit den Plattenfirmen. Und die waren dann natürlich, die haben alle erfunden, was ich zu tun hätte, Gott sei Dank. Bin ich auch dank meiner engen Freunde immer so unglaublich stur geblieben, dass mir niemand was reinreden konnte.
Und dann können Sie vielleicht gemeinsam jetzt den Willi ansagen. Den Günther, wie er eigentlich heißt.
Gestern haben Sie dich nicht erschlagen, lieber Günther.
Auch schon wieder nicht.
Auch schon wieder nicht. Also dann darf ich jetzt sagen, gestern haben Sie einen Willi erschlagen, der eigentlich der Günther ist und ein bisschen ja auch ich selber.
Sehen Sie sich denn eigentlich bestätigt oder verstehen Sie die Welt nicht mehr, wenn Sie sich jetzt gerade europaweit politisch umschauen?
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich hätte nie gedacht, dass das in so kurzer Zeit so katastrophal passieren kann. Mir war schon klar, weil ich auch ein politisch denkender Mensch bin, dass dieser Neoliberalismus irgendwo so schrecklich enden muss. Denn er ist nichts anderes als ein ideologisches System, das ganz wenige Reiche ganz reich macht und die meisten anderen arm macht. So ist einfach das Prinzip des Neoliberalismus, das lasse ich mir auch nicht ausreden. Es ist der Finanzkapitalismus, der zuerst mal alles kaputt gemacht hat, auch Europa. Jetzt kommen aber die Populisten und nützen das aus, was die Leute in ihrer oft auch Unbedarftheit nicht kapieren, wer sie eigentlich geschädigt hat.
Man merkt richtig, wie sehr Sie sich aufregen.
Da bin ich wirklich wütend, ja.
Haben Sie darüber auch ein Lied gemacht? Denn das
ja,
Aufregen
sehr viel.
Ist ja auch
empört
oft...
Empört euch. Im Sinne von Herrn Hessel, der ja dieses wunderschöne Buch geschrieben hat, der empört euch. Und ich habe dieses Lied Empört euch geschrieben. Ich habe viel darüber geschrieben auch. Ich habe einen Traum. Ich bin wirklich erregt, denn hier passiert etwas Unverschämtes.
Und Sie bekommen aber auch sehr viele Reaktionen darauf. Wir trafen uns neulich bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises und da sagten Sie, Sie haben noch nie so viel Kritik auch bekommen wie in den vergangenen 2 Jahren. Mhm. Das hängt auch mit Ihrer persönlichen Haltung sicherlich zusammen.
Ja klar, ich bin wie ist der Hauptvorwurf, ein linksgrün versiffter Alt-68er. Ich sage Ihnen eins, ich bin es gern.
Verliert man dann irgendwann auch einen Bezug zur Realität? Gehört das vielleicht auch dazu, dass man vielleicht über Menschen spricht und nicht mehr mit ihnen sprechen kann?
Das ist das, was den Politikern meistens passiert, dass sie den Bezug zur Realität verlieren. Und zwar jetzt nicht die Politiker, die vor Ort irgendwo sind, sondern die Politiker, die in den großen Gremien sitzen, die großen In Berlin sitzen Politiker, die verlieren den Bezug zur Realität. Wir Künstler verlieren ihn eigentlich nicht. Ich habe jeden Abend mit Hunderten, Tausenden von Menschen zu tun. Ich sitze anschließend am Signiertisch. Ich rede mit den Menschen. Ich verliere nicht diesen Bezug zu den Menschen. Zur Realität ist jetzt eine andere Frage. Was bitte ist die Realität? Reden wir über die Realität der Deutschen Bank? Reden wir über die Realität des verarmten Menschen hier? Reden wir über die Realität eines Flüchtlings, der am Mittelmeer irgendwo am Ertrinken ist? Welche Realität meinen wir? Was ist die Realität? Wer verliert welche Realität?
Und dann ist ja immer die große Frage, was kann ich dazu tun, um meinen Beitrag zu leisten? Was kann die Musik leisten, beispielsweise innerhalb der Flüchtlingskrise?
Mut machen. Wenn zu mir Leute kommen nach einem Konzert und sagen, Herr Wecker, ist so schön, ich durfte jetzt 3 Stunden bei Ihnen gut Mensch sein, in der Familie darf ich schon nicht mehr. Ich danke Ihnen. Das ist wundervoll.
Sie haben mit Ihren Liedern auch für die politische linke Partei ergriffen. Wie erklären Sie sich den europaweit hohen Zuspruch an populistischen Parteien?
Naja, es ist sehr einfach. Es ist doch immer einfacher, auf jemanden zu hören, der einem sagt, pass mal auf, dir geht's dann besser, wenn du dem, den es noch schlechter geht, eine auf die Rübe gibst. Also, wem geht's noch schlechter? Dem Flüchtling. Dann tun wir mal den Flüchtling weg und dann geht's dir besser. Alles Lug und Trug. Wir sind reich genug, wir könnten uns so viel Flüchtlinge erlauben und leisten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das bisschen Terror, ich sage noch mal, das bisschen Terror, weißt du, was das ist? Das ist nicht sehr viel anders wie eine Fliege. Fliegen sind sehr klug. Und Mücken, wenn die einen Elefanten vernichten wollen, was machen sie? Sie gehen in seinen Gehörgang und machen Lärm. Und der Elefant wird verrückt. Normalerweise kann eine Fliege einem Elefanten nichts antun. Es ist immer noch so, dass mehr Menschen am Straßenverkehr sterben als an Terroranschlägen in Europa. Das müssen wir uns immer wieder mal vor Augen halten, auch wenn es noch so sehr hochgepusht wird. Es ist ärgerlich, es ist furchtbar. Der IS ist ein faschistoider Drecksverein. Gar keine Frage, braucht man nicht drüber reden. Nur, es ist nicht das, was uns wirklich kaputt macht. Glauben Sie, kaputt macht uns viel mehr die Pharmaindustrie, viel mehr die Konzerne, vielmehr die Banken und diejenigen, die Geld vermehren und vermehren und vermehren und Besitz, die wir kaufen, die machen uns kaputt und unsere Gesellschaft kaputt.
Was sagen Sie den Menschen, denen es in Deutschland dennoch schlecht geht und die vielleicht, wenn sie einen Satz hören, ja, uns geht es so gut, wir sind reich genug, die sich da nicht zugehörig fühlen?
Dann sollen sie sich mal in die Lage versetzen, wie es wäre, wenn man jetzt zurzeit auf einem Boot im Mittelmeer ist, seine eigenen Kinder dabei hat und jede Sekunde Angst haben muss, dass die verrecken. Dann frage ich Sie nochmal, diese Leute, denen es nicht so gut geht, wie gut es ihnen denn wirklich geht? Es geht ihnen gut, glauben Sie mir's.
Es ist schön zu sehen, wie Sie sich da wirklich für ein Thema engagieren. Reagieren Sie so auch dann im Gespräch, wenn Sie abends mit Menschen noch zusammensitzen nach dem Konzert?
Das ist durchaus möglich. Neulich war jemand, der nicht war kein Bäscher, also keiner, der mir ein Hassmail geschickt hat, sondern sehr höflich geschrieben hat und mir es ganz höflich geschrieben hat, lieber Herr Wecker, ich möchte keine Hassmail schreiben und kein Posting, ich möchte Ihnen nur sagen, ich bin ein Deutscher, ich bin aus dem Raster gefallen, ich bin ein Hartz-IV-Empfänger, mir geht es sehr schlecht und ich sehe nicht ein, warum wir noch weitere Flüchtlinge reinlassen müssen, denen es dann vielleicht besser geht als mir, denn zuerst mal soll man sich um mich kümmern. Ich habe ihm dann hernach geschrieben und wir haben uns dann auch irgendwann mal getroffen und ich habe gesagt, warum ich mich nicht um die Deutschen kümmern würde, denen es schlecht geht. Habe ich gesagt, das mache ich seit 30, 40 Jahren mit meinen Liedern. Natürlich, um alle hier. Ja, indem ich ein politische Lieder schreibe, kümmere ich mich natürlich auch um die, die hier sind, gar keine Frage.
Vielleicht nur, fühlen die sich vergessen.
Ja, sie fühlen sich vergessen. Nur, glauben Sie mir, in einem Punkt fehlt mir etwas. Mir fehlt der Gedanke, dass einer, weil er deutsch ist, auch nur in irgendeiner Weise mehr Hilfe kriegen könnte, wenn er der Hilfe bedarf, als jemand, der nicht deutsch ist. Ich bin kein Patriot. Mir fehlt auch nur jedes Gen zum Patriotismus und zum Vaterländertum.
Vielleicht war das gar nicht der Ansatz dieser Person, sondern einfach die Gerechtigkeit, die er für sich in Anspruch nehmen wollte und die er nicht sehen konnte.
Ja, und dann habe ich gefragt, ob man nicht, wenn wir über Gerechtigkeit reden, einfach... Also Gerechtigkeit, finde ich, darf nicht nationalitätsabhängig sein.
Aber so sah er es vielleicht auch gar nicht.
Vielleicht sah er es. Sie haben recht.
Ich kann jetzt nicht Partei ergreifen, aber man muss es ja nicht sehen.
Sie haben recht. Ich habe es dann etwas so gesehen und ich bin in diesem Punkt, ich halte halt, also da bin ich ein bisschen, da wäre ich ein bisschen grantig, immer weil ich Patriotismus und Nationalismus für eine der größten Seuchen halte, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat.
Trinken Sie ruhig.
Da ist nichts mehr drin.
Oh, dann schenken wir sofort was nach.
Geben Sie mir von Ihrem wunderbaren Ingwer-Tee noch was. Ja, der ist wirklich fein.
Da ist frischer Ingwer drin, jede Menge. Und den brauchen Sie, glaube ich, auch für die Stimme, oder?
Ich bin Ingwer-Fanatiker geradezu. Ja, wirklich toll.
Gibt es irgendwas, was Sie für die Stimme ansonsten unterstützend tun?
Einsingen. Die einzige Möglichkeit. Also, ich finde die beste Möglichkeit. Wirklich morgens einsingen.
Ich weiß, es wäre jetzt unangenehm, Sie aufzufordern, etwas zu
singen.
Mich
einzusingen,
aber nein. Vielleicht wollen Sie sich kurz einsingen, damit man einfach mal hört, wie singt sich Konstantin Wecker ein.
Jetzt muss ich Ihnen eins sagen. Einsingen ist ein so absolut unhörbar, fast unangenehmer und unerotischer Akt. Das muss ich nicht öffentlich machen.
Das sind wie die Oktaven auf dem
Klavier. Das möchte ich wirklich gerne bei mir ganz alleine behalten.
Das kann ich verstehen, da will ich Sie nicht nötigen. Was ich über Sie lesen konnte, aus dem Fahndungsschreiben der Polizei sofort festnehmen, hieß es da äußerst gefährlich. Damals waren Sie 12 und gerade zu Hause ausgerissen. Dieses Rebellische, ist das ein Gen, was in Ihnen steckt?
Ich habe mich immer wieder gefragt, welcher so tolle Eltern hatte. Eine vielleicht etwas sehr strenge Mutter, aber eine liebevolle, eine wunderbare Mutter. Einen erstaunlichen Vater, 1914 geboren, da waren fast alle Männer Vollidioten und Militaristen und
ein
Autoritäre,
Opernsänger.
Ein Opernsänger und ein antiautoritärer Mann, ein sanfter Mann. Ein Wunder, also wirklich ein Wunder.
Gerade zu der Zeit, ja.
Zu dieser Zeit. Und trotzdem hat es mich immer weggetrieben. Ich glaube auch, mich hat vieles von dieser unglaublich strengen Schule getrieben. Ich war da in einem Gymnasium, im Wilhelmsgymnasium in München. Da waren lauter alte Nazis Lehrer. Ging ja kaum anders, ja, in meiner Generation. So ein paar Jahre später kamen dann die ersten Seminaristen. Das war toll. Das waren dann jüngere Leute und dann, aber eigentlich waren es lauter alte Nazis. Und das habe ich, also ich habe diese Schule gefürchtet. Das Gymnasium habe ich gefürchtet. Auch die Volksschule damals schon. Und da wollte ich auch weg. Und dann wollte ich immer als freier Rinnsteinpoet leben.
Also als Straßenkünstler.
Ja. Damals noch nicht singen, weil ich habe ich habe natürlich viel Musik gemacht, aber ausschließlich nur klassische Musik. Also ich lebte und träumte mit Mozart, mit Verdi, mit Puccini, mit Schubert und habe zwar auch ein bisschen Gitarre gespielt, aber ich wäre noch nicht auf den Gedanken gekommen, Straßenmusik zu machen. Das kam ich ja später dann, als ich mal Janis Joplin gehört habe.
Dieses Ausreißen. Ist das einfach, haben Sie sich das lebenslang auch bewahrt? Ist das etwas, was Sie auch in Ihrer Kunst tun? Wie würden Sie das bezeichnen?
Ich glaube, Gott sei Dank. Ich bin mal in den, fiel mir jetzt wieder ein, Mitte der 80er, als ich sehr berühmt war. Das war die Zeit, wo Liedermacher wirklich ganz wahnsinnig in waren, so Anfang der 80er. Da kam ich mal auf die Bühne und sagte, ich bin's nicht. Ich bin auf keinen Fall der oder das, was Sie erwartet haben. Nein. Ich bin's nicht. Ich wollte mich distanzieren von einem Erwartungsbild, von irgendetwas, was die Leute von mir wollten. Und ich habe da noch was, ich bin dann in den Toskana und habe als politischer Sänger, der ich ja dann war, durch den Willi und Lieder wie Hexenheim allein zum Frieden und Land, und bin ich
Sie
in die Toskana.
Sie haben sich politisch auch engagiert in vielen Bereichen.
Natürlich, ja, natürlich, in der Friedensbewegung. Ich habe ja ganz viel bei den Friedenskonzerten gesungen. Dann bin ich in den Toskana und habe mich neu erfunden und kam mit einer Platte zurück, die hieß Liebesflug, ist unglaublich verrissen worden. Der Spiegel hat angefangen, sie an den Pranger zu stellen. Was macht dieser politische Wecker? Jetzt ist er innerlich geworden. Wie wenn es ein Vorwurf für einen Poeten sei, dass er innerlich wird. Nun gut, aber damals ging das halt alles nicht so. Man hat mich wahnsinnig verrissen. Die Tour lief auch nicht besonders gut. Aber ich habe was Neues gemacht. Liebesflug, ich will nicht bis zum Frühjahr warten. Will jetzt schon meine Reise machen. Das hätte ich gern dabei. Das sind die wirklich großen Fahrten, die einfach bis zum Aufzuwachen den Herbst verbinden und den Mai. Wunderschöne Poesie.
Im Juni ist es soweit, dann werden Sie 70. Macht das Alter milde?
Nein. Milde überhaupt nicht. Also ich wehre mich entschieden, altersmilde zu werden. Aber es ist etwas Interessantes passiert. Ich habe das ja mit meiner Biografie jetzt gemerkt. Ich habe eine, es ist keine reine Autobiografie, weil mein Freund Günther zum Beispiel auch mitschreibt. Und noch ein Redakteur, der bei meinem Webmagazin arbeitet, da fiel mir auf, als ich 50 wurde, war ich verzweifelt. Also 50 war so etwas, da habe ich gedacht, das Leben ist zu Ende, die Jugend ist vorbei, es ist alles am Ende.
Es war auch gerade der Moment, wo Sie in der Krise waren, Gefängnis stand da an, die große Verhandlung. Ja.
Und vor allem alles, also jetzt kommt das Alter und es wird furchtbar und es 60 war auch noch unangenehm, weil ich vor der Zahl Angst hatte. Davor, schaut blöd aus, so ein Sechser. Komischerweise, das hätte ich nie gedacht, vor dem 70er überhaupt keine Angst. Ich freue mich richtig drauf.
Ist das die Gelassenheit des Alters?
Ja, es kommt etwas dazu, wirklich. Es kommt etwas dazu, wo man sich sagt, jetzt ist es nun mal wirklich so weit. Und dann entdeckt man auch die Schönheit. Und es hat ja natürlich seine Schönheit. Allein schon einfache Dinge, dass man natürlich nicht mehr so fit ist, körperlich, selbst wenn man sich fit hält und alles möge, man ist einfach nicht mehr so fit wie mit 20, gar keine Frage. Das hat einen riesen Vorteil. Man ist auch nicht mehr in dieser Gockelei befangen, was bei uns Männern wirklich das Allerschlimmste ist. Bei jungen Männern ist die Gockelei. Also dieses Dauernde, immer irgendwie ein bisschen noch toller sein als der andere und dann noch mehr Mädchen haben und noch mehr dort doch besser ankommen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr besser aussehen und wie auch immer. Da fällt so viel weg. Und wenn ich überlege, was ich für kindische Sachen oft mit Freunden hatte, als ich noch 40 war und Streitereien um Hahnenkämpfe, ja, das ist so spannend. Wir sitzen so lustig zusammen mittlerweile am Biertisch und es gibt keinen Hahnenkampf mehr.
Es scheint, als könnten Sie diese Zahl dann einfach eher annehmen. Ja. Sind Sie ein Mensch, der früher vielleicht Probleme hatte, Dinge so anzunehmen, wie sie sind?
Ja, ich nehme ja Dinge eigentlich zuerst mal gar nicht so an, weil ich, wie gesagt, der Realität auch nicht glaube.
Weil Sie es hinterfragen wollen.
Ja, die Wirklichkeit nehme ich ernster als die Realität. Die Wirklichkeit ist für mich etwas...
Wo ist der Unterschied?
Ein großer Unterschied. Die Realität ist nicht nur ein Fremdwort, es ist auch etwas, was gemacht ist. Die Wirklichkeit hat für mich etwas, was unbegreifbar ist, was da ist, was wirklich ist, was ich aber mit meiner Ratio nicht erfassen kann. Ähnlich wie Gott. Ich bin ein eigentlich zutiefst religiöser Mensch. Ich habe auch kein Problem, mit dem Wort Gott umzugehen. Nur, dass ich ihn weder katholisch sehe, noch evangelisch, noch irgendwie anders. Gott ist Gott und ich rede mit diesem Wort, ich rede mit diesem Symbol. Es ist alles das Numinose, das Unbegreifbare, alles, was ich nicht verstehen kann, alles, was das ganze unendliche große Weltall, unverständliche Weltall ausmacht, das alles ist Gott und noch viel mehr.
Max Frisch sagt, die Poesie ist zwecklos. Da müssten Sie ja jetzt arg widersprechen.
Naja, das sagt er nicht ganz genau. Er sagt auch, wie sinnvoll die Poesie ist. Ich habe einen wunderbaren Text von Max Frisch über die Poesie, den ich lesen möchte bei meinem nächsten Konzert. Poesie und Widerstand heißt ja mein nächstes Konzert. Also das klingt jetzt so, als würde er meinen, sie ist sinnlos. Das meint er aber nicht. Also das möchte ich wirklich durch das, was ich von ihm gelesen habe, möchte ich dem widersprechen. Er behauptet, dass die Poesie unglaublich wichtig ist. Zwecklos meint er in dem Sinne, indem man ihr andichtet, sie könne vielleicht sogar irgendwo Politik verändern oder sowas. Das kann sie nicht, aber sie kann den Blick verändern. Den Blick auf die Politik, auf die Realität. Und das ist ganz wichtig. Und diesen Blick müssen wir immer wieder neu gestalten. Wir müssen die Realität immer wieder neu durchschauen. Wir dürfen vor allem, jetzt bin ich wieder der alte Anarcho, wir dürfen die Realität nicht von den Herrschenden definieren, bestimmen und interpretieren lassen.
Sie haben in einem Lied Traum von einer grenzenlosen Welt auch das Thema Flüchtlinge angesprochen. Und da gibt es diesen einen Satz, es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Wie viel Ärger hat Ihnen dieser Satz auch eingebracht?
Ja, unglaublich. Also der Ärger, den ich überhaupt in den letzten 2 Jahren gekriegt habe, den konnte ich mir, aber wahrscheinlich Sie ganz genauso, was im Internet so passiert ist, konnte man sich ja früher gar nicht vorstellen. Also es gab's auch noch nicht diese Art der gebündelten verbalen Dummheit.
Was war so das Schlimmste, was Sie abbekommen haben? Ist da was hängen geblieben oder sagen Sie, das geht da rein und da wieder raus?
Also Drohungen waren schon schlimm. Waren so.
Gab es Morddrohungen?
Ja. Vor allem die Familie betreffend.
Hatten Sie Polizeischutz?
Ja, in manchen Städten musste ich mit Polizeischutz spielen. Ich habe ihn sogar nicht mehr angefordert, sondern die Polizei, was ich sehr freundlich fand, hat es von selbst unternommen. Und wir hatten einmal eine Geschichte, das war wirklich ekelerregend. Da haben Nazis eine Demo angemeldet gegen mich, waren gerade mal 10 oder 20 Leute. Mein Konzert, standen davor, haben sie angemeldet, durften sie also machen. Und haben dann mein Publikum, das war im Osten, das ins Konzert kam, fotografiert. Das heißt, ich konnte am nächsten Tag ja wieder gehen, weil ich war ja wieder auf Tour. Und die haben sich genau jeden fotografiert, der zu mir ins Konzert kam. Also da dachte ich mir, das war wirklich eklig.
Gab es Momente, wo Sie eine persönliche Bedrohung gespürt haben?
Ja, aber ich nehme das deswegen nicht wahr, weil ich offensiv damit umgehe. Ich gehe bei jedem Konzert durch die Reihen, durch die Leute. Wissen Sie, was manchmal gefährlicher war, wie der eventuelle Nazi, der ins Konzert kommt? Der kommt nicht, der kauft sich die Karte nicht. Manchmal in manchen Städten die Security, die aus Nazis bestehen. Das ist viel gefährlicher. Ich gehe durch die Leute und ich sage mir, muss ich Ihnen wirklich, ich sage, wenn mir jemand was tun will, dann kann das doch. Ich kann mich nicht absichern. Und ich werde mich nicht absichern. Ich habe einen sehr tapferen Sohn, also beide Söhne sind ganz wundervoll, der Kleine ist in der Antifa. Also um den habe ich mehr Angst, weil der ist wirklich hautnah mit den Münchner Faschos auf Kriegsfuß. Und da habe ich eher Sorgen eigentlich. Aber mir, mein Gott, ich bin ein alter Mo, was soll man mir tun? Da kann man mir abstechen, wenn man will, dann muss man es halt machen.
Aber dass Sie etwas verspürt haben, wo Sie gesagt haben, jetzt wird mir mulmig, in dieser Situation bin ich froh, dass auch ein Polizeischutz da ist. Gab es solche Situationen?
Das gab es bei Demonstrationen manchmal und das versuche ich manchmal meinem Sohn zu erklären. Und mit Engelszungen, solange wir hier noch eine demokratische Polizei haben, ist sie für uns gut und da. Als Anarcho bin ich also auch eigentlich kein Freund der Polizei, aber ich bin ein Freund der demokratischen Polizei, weil sie hat uns zu beschützen vor den Nazis. Und das tut sie auch meistens noch.
Ja. Haben Sie versucht, mit den Nazis dann auch zu diskutieren?
Ich hatte mal eine Tournee mit Afrikanern aus Kamerun. Und dann hat uns ein Fernsehteam vom MDR gebeten, ob ich in ein Jugendzentrum gehen möchte mit zwei von meinen schwarzen Sängern. Das ist ein Neonazi-Zentrum gewesen mit sehr Jungen, muss man dazu sagen. Wir waren dort, es gab so eine kleine Konfrontation, also 100 von denen gegen uns. Wir hatten keine Angst, also es war jetzt nicht so, dass es bedrohlich war, aber es war sehr feindselig, die Situation. Und dann sagt der Wortführer von denen, dann sage ich zu dem, ach, könntest du einen von meinen Sängern in den Arm nehmen, habe ich gesagt. Dann hat er sich so geschüttelt, unmöglich, und alle haben sich geschüttelt. Und dann ruft einer von hinten, Sie, er meinte mich, können den doch auch nicht in den Arm nehmen, also den jungen Neonazi.
Und dann haben Sie es gemacht.
Ich bin auf den zu und habe ihn ganz herzlich gedrückt. Und dann sagte er nach einer Minute Schweigen, das hat noch nie in meinem Leben jemand mit mir gemacht. Der ist ausgestiegen aus der Szene und ist bei uns anschließend als Techniker für ein paar Tage auf Tour mitgefahren.
Sie sprachen gerade von C.G. Jung, der mal gesagt hat, wie kann man ein Ego verlieren, wenn man es gar nicht gefunden, entdeckt hat. In welcher Situation hatten Sie so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sich selbst gefunden haben?
Im Gefängnis. Zweimal eigentlich im Gefängnis. Ich war zweimal im Knast, einmal mit 19 und wegen einer Jugendtorheit. Ich habe da Geld geklaut von der Rembrandt Riem, weil ich als freier Dichter leben wollte. Und das zweite Mal wegen meiner Drogengeschichten und
2,5 Jahre Gefängnis lautete damals das Urteil. So lang mussten Sie nicht rein?
Nein, Gott sei Dank. Ich habe dann im Revisionsprozess, habe ich dann doch Bewährung bekommen. Der Richter, sonst wäre es nie zur Revision gekommen, der Richter des zweiten Prozesses hat einfach meine Zeuginnen nicht ernst genommen. Der mochte Frauen nicht. Und dann in der Revision wurde es dann auch ganz eindeutig erklärt, dass eine Frau wie Senta Berger nicht einfach irgendeine Tussi ist, die nichts zu sagen hat, sondern dass sie auch einen Grund hat, eine Aussage zu treffen.
Ja, die dann, glaube ich, ausgesagt hat, das war wirklich für ihren Hausgebrauch, das Kokain, was sie so zu Hause hatten. Ja.
Im Knast hatte ich habe ein Riesenglück gehabt. Also mich persönlich hat das Gefängnis vorm Tod gerettet. Das sage ich jetzt nicht, um auch nur in irgendeiner Weise zu behaupten, dass es wichtig sei, Süchtige einzusperren. Es war ganz speziell für mich, war es wirklich heilsam.
Weil die Sucht so extrem
war? Ja, war die einzige Chance. Und ich wäre ein paar Wochen später wäre ich draufgegangen. Und dann hatte ich es aber auch wirklich wahrgenommen als eine Chance und habe im Knast endlich mal wieder zu mir gefunden. Ich habe schreckliche Sachen an mir entdeckt, die ich nie wahrhaben wollte.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel kamen da Situationen, wo ich mich erinnert habe an Streit mit Leuten. im Streit fühlt man sich ja eigentlich zu Recht, sonst würde man ja nicht streiten. Ja. Aber wo ich neben mir stand und entdeckt habe, was ich für ein Vollarschloch war, wie verlogen, wie bösartig, wie gehässig ich auch sein konnte. Ich habe das nie, das will man von sich ja eigentlich nicht sehen.
Das heißt, Sie haben es reflektiert, ja, zu dieser Zeit.
Ja, und ich habe es so reflektieren können damals im Gefängnis, dass ich mich wirklich, stand mir gegenüber. Ich habe den anderen gesehen. Das ist mir passiert in diesen Wochen. Das war ein heilsamer, schmerzlicher und sehr heilsamer Weg.
Was hat Ihnen dann noch geholfen, um vielleicht auch einen Neuanfang zu starten?
Ich hatte nur Glück. Ich hatte Eltern, die auf meiner Seite standen. Ich hatte eine junge Frau, die sich in mich verliebt hatte. Ich hatte Freunde, die zu mir standen. Mir ging es, ich habe so viel Glück gehabt im Vergleich zu irgendwelchen armen Kerlen, die in den Knast kommen und niemanden haben und dann aus dem Knast wieder raus sich irgendwelche Drogen beschaffen müssen. Ich habe nur Glück gehabt. Und diese Dankbarkeit für dieses Glück, die hat sich auch ausgewirkt in vielen, was ich dann auch getan habe, auch an Hilfestellung anderen gegenüber. Ich habe Glück gehabt. Aus.
Ganz anderes Thema. Wie sieht die Party zum 70. aus?
Um jede Party zu vermeiden und jede Ehrung und irgendwas, was ja auch sehr nett sein könnte, vielleicht kommt ja die Stadt München sogar auf die Idee und will mir eine Blume überreichen oder so irgendwas. Also um das alles in geordnete, nette Bahnen zu lenken, habe ich meine beiden Geburtstage, also ich habe ja nur einen, aber von 31. auf den 1. und am 1. Bin ich auf der Bühne. Und das mache ich, habe ich beim 60er so gemacht, beim 65er. Ich bin am liebsten auf der Bühne.
Dann können wir noch die Termine nennen, nämlich gerade nach dem Geburtstag sind Sie dann nämlich auch bei Konzerten. Stimmt. Mit SWR1 am 4. Juni in Ulm, und Söflingen und am 25. Juli dann in Winterbach.
Jawohl.
Und ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1, Leute. Konstantin Wecker.
Bedanke mich auch. Sehr schön, Dankeschön.
Eins gehört.